Mit der Adventszeit starten wir jetzt auch in eine neue Predigtserie. Und sie heißt, Wenn Engel reden. Wenn Engel reden. Engel kommen ja in der Bibel ganz schön häufig vor. Aber reden tun wir nicht ganz so oft über sie. Das hat natürlich auch seine Berechtigung, wie wir gleich sehen werden. Aber wir wollen heute mal etwas genauer hinschauen. Und darum mal die erste Frage einfach in die Runde. Welche Engel werden in der Bibel so erwähnt? Ihr dürft es ruhig sagen, ihr müsst nicht an den Fingern zählen. Gabriel, Michael, Engel des Herrn, Cherubim und Seraphim, ist übrigens der Plural für alle, die es nicht wussten. Wir schauen mal, was mir so alles eingefallen ist. Normale Engel, wenn man bei Engeln überhaupt von normal sprechen kann. Dann gibt es die vier Wesen vor Gottes Thron. In der Offenbarung und wahrscheinlich auch in Ezekiel können wir von denen lesen. Dann, wie schon gesagt, die Seraphim und Cherubim, über die wissen wir aber nur ganz wenig. Darum kann man nicht genau sagen, was ihre Aufgaben sind und was sie unterscheiden. Aber beide werden separat erwähnt. Dann Erzengel oder Engelfürsten, je nach Übersetzung. Gabriel und Michael sind die einzigen Engel, die in der Bibel mit Namen genannt werden. Und zu guter Letzt natürlich noch die gefallenen Engel, die nicht mehr zu Gott, zum Himmel dazugehören. Wie viele Engel es jetzt gibt, wir haben ja hier so die Kategorien gesehen, aber wie viele gibt es davon, das wissen wir nicht. Aber wenn man mal zum Beispiel die Offenbarung 5, Vers 11 und 12 nachliest, dann sehen wir, dass es mehrere Tausende, wahrscheinlich eher Millionen sein müssen, die vor Gottes Thron stehen, seine Aufgaben erfüllen und ihn auch anbeten. Und damit sind wir auch schon ein bisschen bei den Aufgaben. Was könnten wir darüber sagen, wofür sie da sind? Und da könnte man eigentlich, wenn man es ganz kurz sagen möchte, sagen, dass sie eigentlich all das tun, was Gott ihnen aufträgt. Sie sind seine Diener, seine Erfüllungsgehilfen, sage ich mal, und sie tun das, was er ihnen sagt. Und wenn sie gerade keinen besonderen Auftrag haben, dann verehren sie Gott, beten ihn an und singen im Himmel Lieder für ihn. Aber wenn wir jetzt mal alle Bibelstellen so ein bisschen durchgehen, wo Engel erwähnt werden, dann können wir auch etwas genauer beschreiben, wofür sie da sind. Das erste hatte ich schon gesagt, sie sind Lobpreiser. Das ist ihre Kernkompetenz, sage ich mal. Dafür sind sie da, Gott im Himmel zu ehren. Wenn wir die Offenbarung lesen, dann finden wir da einige wunderbare Gebete und Lieder, die sie Gott zusingen und sprechen. Als zweites sind sie auch Botschafter. Sie kommen oft in Gottes Auftrag auf die Erde und überbringen dann anderen Menschen eine Botschaft, die Gott ihnen weitergibt. Sie sind aber genauso auch Gerichtsvollzieher. Das, was Gott ihnen aufträgt, auch manchmal eine Strafe, ihr könnt es an dieser Bibelstelle nachlesen, dann sind sie diejenigen, die das manchmal ausführen. Sie sind aber auch genauso Ermutiger, Tröster, man könnte auch Ermahner sagen, all das zusammen. Das ist auch ein Teil ihrer Aufgaben. Helfer genauso. Und zu guter Letzt ist mir kein besseres Wort dafür eingefallen, als dass sie auch Geheimagenten sind. Was ich damit meine, können wir zum Beispiel in Hebräer 13, Vers 2 nachlesen. Da heißt es, vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen, denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Also sie kommen manchmal auch getarnt, so dass wir sie gar nicht als Engel identifizieren können, wie so Geheimagenten. Vielleicht habt ihr ja schon welche getroffen, ohne es zu wissen. Der Vers gibt uns zumindest diesen Hinweis. Und es gäbe noch einiges mehr zu Engeln zu sagen. Ich habe hier auch jeweils immer nur einen Bibelvers aufgeführt. Es gibt noch unzählige mehr dazu. Aber ich möchte abschließend eigentlich nur noch mal auf zwei Hauptmerkmale von Engeln eingehen. Das, was sie im Innersten, würde ich zumindest mal sagen, kennzeichnet. Und es ist das eine, dass Engel immer auf Gott hinweisen. Sie weisen immer auf Gott hin, mit dem, was sie sagen, mit dem, was sie tun. Sie verehren ihn mit ihrem Wesen quasi. Das ist ihre Daseinsberechtigung und sie wollen Gott groß machen mit allem, was sie tun. Und das zweite Hauptmerkmal ist, dass egal, was sie tun und wo sie es tun, sie sind immer in Gottes Auftrag unterwegs. Engel haben ihren eigenen Willen, aber sie sind immer in Gottes Auftrag unterwegs, wenn sie hier auf der Erde sind. Darum gilt unser Gebet, unser Dank, unser Lob, all das gilt nur Gott. Er ist der Auftraggeber. Zu ihm dürfen wir beten und sollen wir beten. Und dort, wo wir in der Bibel sehen, dass Menschen einfach aus Ehrfurcht vor diesem Engelswesen versuchen, ihn zu anbeten, da verwehren sie das immer und sagen, bete mich nicht an, ich bin nur ein Engel. Anbetung, Dank, Lob, all das gehört nur Gott. Und daher ist es auch total in Ordnung, dass wir nicht ganz so viel über Engel reden, weil sie ja eben nur auf Gott hinweisen wollen. Und darum befassen wir uns in dieser Predigtserie auch nicht so sehr mit Engeln an sich, sondern nur mit der Botschaft, die sie bringen. Und diese Botschaft ist ja eine Botschaft, die sie stellvertretend im Namen Gottes überbringen. Und darum lohnt es sich, da genauer hinzuschauen. Also wenden wir uns jetzt der ersten Engelbotschaft zu, der wir uns in dieser Predigtserie widmen wollen. Es kommen noch drei weitere. Und die Ereignisse um diese erste Engelsbegegnung sind für Lukas, den Evangelisten, so wichtig, dass er sie an den Anfang seines Evangeliums stellt. Und ich möchte mal ein paar Verse vorlesen, hört einfach nur zu, ich habe sie bewusst nicht in der PowerPoint drin. Zu der Zeit, als König Herodes über das Land Judäa herrschte, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priestergruppe Abia gehörte. Auch seine Frau stammte aus einer Priesterfamilie. Sie hieß Elisabeth. Beide führten ein Leben, das Gott gefiel. Sie richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn. Sie waren aber kinderlos, denn Elisabeth konnte keine Kinder bekommen. Außerdem waren sie auch schon sehr alt. Bevor es also richtig losgeht, erfahren wir hier etwas so über den Rahmen, die Bedingungen, in der dieser Geschichte passiert. Es geht um einen Mann, der Zacharias heißt. Und diesem Zacharias wird gleich ein Engel erscheinen. Ich spoiler es schon mal. Und Zacharias ist Priester. Und seine Frau kommt ebenfalls aus einer Priesterfamilie. Es war keine Pflicht, er hätte auch andere Israelitinnen heiraten dürfen, aber es galt als etwas Besonderes, wenn beide Elternteile aus der Priesterfamilie stammen. Und beide glaubten an Gott und versuchten ihr ganzes Leben nach dem auszurichten, was Gott gefällt. Und zum Schluss erfahren wir, dass sie schon sehr lange verheiratet sind, aber leider kinderlos blieben. Und nach dieser kurzen Einführung der Hauptperson geht der Bericht weiter. Einmal hatte Zacharias wieder Dienst am Tempel in Jerusalem, weil die Priestergruppe, zu der er gehörte, gerade an der Reihe war. Es war unter den Priestern üblich, die einzelnen Dienste durch das Los zu verteilen. An einem bestimmten Tag fiel Zacharias die Aufgabe zu, das Räucheropfer darzubringen. So ging er in das Innere des Tempels, während das ganze versammelte Volk draußen betete. Da erschien ihm plötzlich der Engel des Herrn. Der Engel stand an der rechten Seite des Altars, auf dem der Weihrauch verbrannt wurde. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und bekam große Angst. Viele von uns kennen wahrscheinlich diesen Bericht, haben ihn schon häufiger gelesen, aber ich möchte noch mal ein paar Einzelheiten hervorheben, bevor wir dann auf das schauen, was der Engel sagt. Wir hatten vorhin gelesen, dass es 24 verschiedene Priestergruppen gab, die hat David schon, König David, eingeführt. 24 Priestergruppen und der Zacharias gehörte zu der von Abia. Also das ist eine dieser 24 Priestergruppen. Und aus Quellen der damaligen Zeit wissen wir auch, wahrscheinlich nicht ganz genau, aber gerundet, wie viele Priester es zu der Zeit im ganzen Land gab. Stellt euch mal eine Zahl im Kopf vor. Was denkt ihr, wie viele Priester lebten damals in Israel und Umgebung, sodass sie am Priesterdienst teilnehmen konnten? Ich weiß nicht, was ihr gedacht habt, aber es waren ungefähr 18.000. 18.000. Rein statistisch heißt das, dass in jeder dieser 24 Gruppen ungefähr 700 bis 800 Priester Dienst hatten. Und jede Priestergruppe hat ungefähr 2 Wochen im Jahr Dienst am Tempel haben dürfen. Das war ihr großes Vorrecht. In den anderen Wochen waren sie nicht arbeitslos, haben Dienst in ihren Städten getan, aber nur 2 Wochen im Jahr ungefähr hatten sie Tempeldienst, das Highlight ihrer Zeit. Und weil es eben 700 bis 800 Priester pro Gruppe sind, aber nur 2 Wochen im Jahr, waren es natürlich zu viele, als dass jeder einen Dienst am Tempel hätte ausführen können. Und darum gab es dieses Los. Darum wurde die verschiedenen Dienste um den Tempel herum oder auch im Tempel selbst verlost. Und eines Tages fällt das Los des Räucheropfers auf Zacharias. Und das war ein riesiges Privileg, das war der Traum eines jeden Priesters, weil dieses Räucheropfer eben im Tempel, innen drin, im Heiligtum dargebracht wurde. Und weil es so viele Priester sind und gelost wurde, war es nicht ungewöhnlich, dass manche Priester nicht einen Tag ihres Lebens in den Tempel hineingehen durften, weil es nur zu festgeschriebenen Gebetszeiten erlaubt war, dass ein Priester in das Heiligtum, in den Tempel hineinging. Und bei dieser Gebetszeit, dem Räucheropfer, war es jetzt an Zacharias Reihe, reinzugehen. Und das war, wie gesagt, eine ganz, ganz ehrenvolle Aufgabe für ihn. Und das Räucheropfer wurde immer am Morgen dargebracht und am Nachmittag. Es war festgeschrieben schon in den Gesetzen Mose und da wurde das Räucherwerk auf dem kleinen Altar im Tempel drin verbrannt. Und in dieser Zeit hat der Priester dann stellvertretend im Tempel ein Gebet für das Volk gesprochen. Und während dieses Räucheropfer während er dieses Opfer darbringt, erscheint plötzlich ein Engel neben dem Altar. Und er sieht ihn und ist total verängstigt. Der Engel hatte wahrscheinlich eine starke Ausstrahlung, der Tempel war fensterlos, also allein deshalb war wahrscheinlich schon die Überraschung vorprogrammiert. Wir wissen zwar nicht, wie Engel aussehen, weil sie eben auch in verschiedenen Formen erschienen sind, wenn wir die Bibel lesen, aber dort, wo sie Menschen begegnen, nicht als Geheimagenten, sondern wie sie sind, sehen wir, dass sie immer total überrascht sind, von Furcht erfasst, Angst bekommen. Darum können wir davon ausgehen, dass ihre Erscheinung schon sehr eindrucksvoll und mächtig war. Und dann fängt der Engel an zu reden. Aber bevor wir uns sein Wortlaut anschauen, möchte ich hier noch mal ganz kurz einhaken. Ich hatte schon gesagt, dass dieses Räucheropfer immer morgens und abends dargebracht wurde. Es gehörte also zum festen Gebetszyklus des Volkes. Jeden Tag, morgens und am Nachmittag wurde dieses Opfer dargebracht. Und da zu diesen Zeiten haben alle Israeliten, egal wo sie sich gerade befunden haben, mit Ausrichtung nach Jerusalem gebetet. Weil das eben eine Gebetszeit war, die dem ganzen Volk galt. Und jeder, der es sich einrichten konnte, kam in diesem Moment auch zu dem Tempel. Darum steht hier auch im Text, dass die versammelten Leute aus dem Volk vor dem Tempel beteten. Es war ihre Gebetszeit. Und dieser aufsteigende Rauch des Räucherwerks symbolisierte die Gebete des Priesters, aber auch die des ganzen Volkes. Das sehen wir an mehreren Stellen im Alten Testament. Und Zacharias ist also zum Gebet in den Tempel reingegangen und betet gerade stellvertretend für das Volk. Und genau in diesem Moment, in keinem anderen, in diesem Moment der Gebetszeit erscheint ein Engel, redet zu ihm und damit auch zum ganzen Volk Israel. Und daran können wir wieder sehen, wenn wir Menschen uns auf Gott ausrichten, wenn wir uns Zeit nehmen fürs Gebet, sie einplanen in unseren Tagesablauf und abgesondert mit ihm reden, dann ist das ein Moment, den Gott sich nicht nehmen lässt und in dem er auch gerne dazukommt und zu uns spricht. Hier geht es nicht um ein Stoßgebet oder ein Gebet zwischen Tür und Angel, das ist auch in Ordnung. Aber das, was Zacharias hier macht und was das Volk in ihrem Gebetszyklus macht, ist etwas anderes. Es ist eine geplante, eine abgesonderte Gebetszeit. Und genau in so eine Gebetszeit von Zacharias kommt jetzt der Engel und spricht mit ihm. Und er sagt ihm Folgendes. Du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia, wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereitet ist. Was für eine Botschaft, die dieser alte Mann Zacharias im Tempel vom Engel zugesprochen bekommt. Und obwohl er und Elisabeth schon ziemlich alt sind, sagt der Engel ihnen, dass ihr Gebet jetzt noch erhört wird. Sie werden ein Kind bekommen, einen Sohn, und sie sollen ihn Johannes nennen. Und damit stehen Elisabeth und Zacharias jetzt in einer prominenten Reihe von Eltern, die eigentlich auch kinderlos geblieben wären, wo aber Gott dann hineingesprochen hat und sie dann doch Kinder bekommen haben. Zum Beispiel Abraham und Sarah, Isaac und Rebekka, Jakob und Rahel, Hannah und Elkanah. Schaut mal in der Konkordanz nach, wenn ihr nicht wisst, wer diese Leute sind und wie ihre Kinder hießen. Aber es sind ganz, ganz prominente und wichtige Eltern für das ganze Geschehen in der Bibel, besonders halt hier jetzt im Alten Testament. Und was der Engel über dieses Kind sagt, ist von großer Bedeutung. Es heißt zum Ersten, dass dieses Kind ein großer und wichtiger Mann vor Gott sein wird, für Gott sein wird. Und das will schon was heißen. Er wird sein ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen und darum in einfachen Verhältnissen leben. Und er wird schon im Mutterleib quasi vom Heiligen Geist erfüllt werden, was so eigentlich nur für Propheten gilt, dass der Heilige Geist im Alten Testament auf Menschen liegt. Und dieser besondere Mann Gottes bekommt darum auch einen besonderen Auftrag, eine besondere Aufgabe, und die wird hier auch beschrieben. Und er erfüllt damit, ohne dass er es wahrscheinlich am Anfang wusste, Prophezeiungen, die im Alten Testament gegeben werden. Zum Beispiel im kleinen Propheten Maleachi. Dort wird im 3. Kapitel vorausgesagt, dass jemand kommen wird, bevor der Messias, also der Retter des Volkes Israel, kommt. Und es heißt dann sogar noch konkreter am Ende des Kapitels, dass es jemand sein wird wie Elia. Und diese Formulierung ist nicht so deutlich, deshalb hatten die Leute damals gedacht, dass Elia wirklich nochmal auf die Erde kommt. Und nun ist es soweit. Gott hat dieses Kind, das noch nicht geboren ist, diesen Sohn Zacharias dazu berufen, dieser Mann zu sein, dieser Bote zu sein, der dem Messias ankündigt, der ihm vorausgehen soll. Und er hat ihn sogar schon auserwählt, bevor sein Herz überhaupt das erste Mal geschlagen hat. Das ist der Ratschluss Gottes, das ist sein Plan, sein Wille. Und der Auftrag, den Johannes bekommt, soll dazu führen, dass sich viele aus dem Volk Israel wieder abkehren von ihrem falschen Lebensstil und wieder auf Gott zugehen. Das war sein Auftrag und das sollte passieren. Und wenn wir jetzt mal die nächsten Seiten lesen und anfangen, das auf uns wirken zu lassen, wie Johannes seinen Dienst dann auch wirklich getan hat, sehen wir, dass sich alles erfüllt hat. Einfache Verhältnisse auf jeden Fall. Machtvoller Mann, der predigt, und Menschen, die sich dann umkehren aufgrund seines Dienstes wieder zu Gott. Alles erfüllt. Das ist Johannes und sein Dienst. Also all das, was der Engel verspricht, was er hier ankündigt, wird sich einige Jahre später erfüllen, wie wir auf den nächsten Seiten der Bibel lesen können. Unser Vorteil ist, dass wir einfach nur ein paar Seiten weiterblättern müssen. Dann sehen wir, was passiert. Für Zacharias, der jetzt in diesem fensterlosen Tempel steht und der Engel ihm gegenüber, ist die Situation aber ganz, ganz anders. Er muss jetzt entscheiden, wie reagiere ich auf das, was der Engel mir da gerade sagt. Das hört sich ziemlich krass an für mich, alten Mann. Wie sich das Gespräch dann entwickelt, sehen wir in den nächsten Versen. Zacharias sagt: Woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Der Engel erwiderte: Ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Wir sehen also, dass diese Botschaft, die der Engel im Auftrag Gottes überbringt, für Zacharias eigentlich zu schön zu sein scheint, als dass sie wahr werden könnte. Er zweifelt, er glaubt dem Engel nicht und kann das nicht annehmen. Und wegen dieser Zweifel verstummt Zacharias im Auftrag des Engels. Gabriel verschafft ihm also eine gewisse Auszeit. Er kann nicht reden, ist dadurch automatisch abgeschnitten von der meisten Kommunikation. Und wir können auch davon ausgehen, dass Zacharias nun, weil er stumm war, befreit wurde vom Tempeldienst. Denn nur die Priester haben Dienst ausgeübt, die körperlich vollkommen gesund sind. Leute, die dauerhafte körperliche Einschränkungen wie Taubheit, Stummheit oder andere körperliche Behinderungen hatten, wurden vom Priesterdienst freigestellt. Also hat Gabriel ihm hier eine richtige Auszeit gegönnt, verordnet, auferlegt, wie auch immer wir das sagen möchten. Und wenn wir das Kapitel zu Ende lesen, dann sehen wir, dass ihm diese Auszeit ziemlich gut tat. Denn am Ende, als sich dann die ersten Sachen bewahrheiten, die der Engel ihm vorhergesagt hat, fängt er an zu glauben. Und in dem Moment, wo Johannes dann geboren wird und er ihm den Namen gibt, den der Engel ihm aufgetragen hat, und damit er sein Ja zu diesem Versprechen, zu dieser Verheißung findet, kann er wieder anfangen zu reden und lobt Gott sofort und singt ihm. Wenn Engel reden, sollten wir ihn also lieber glauben. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall an dieser Stelle mitnehmen können. Engel sind ja die Sprachrohre Gottes. Sie sagen das, was Gott sagen will. Und nicht umsonst kann das griechische Wort, das meistens für Engel benutzt wird, auch genauso für Bote übersetzt werden. Also ein Postbote quasi, der eine Nachricht überbringt. Weil es das Gleiche meint. Engel sind Boten Gottes und sie überbringen seine Nachricht. Und weil es eben Gottes Botschaft ist, ist sie wahr und wird genauso zweifelsfrei eintreffen oder über alle Zweifel erhaben eintreffen und genauso wie die Engel es sagen. Und Zacharias und seine Frau, sie haben sehr, sehr lange dafür gebetet, dass sie doch noch ein Kind kriegen. Und jetzt, wo der Engel sagt, es wird passieren, erscheint es ihnen schon irgendwie zu spät zu sein. Manche von uns beten auch schon jahrelang für ein und dasselbe Anliegen, sogar jahrzehntelang. Und ich glaube, dieser Text kann uns Mut machen, dass wir immer weiter dranbleiben, dass wir weiter beten und immer wieder daran glauben, dass es passiert, auch wenn Zweifel da sind, weiter beten, dranbleiben. Denn Gottes Worte sind lebendig und mächtig. Und wenn er etwas sagt, egal wie wahrscheinlich das in unseren Augen erscheint, dann wird es immer passieren. Immer. Genauso wie er es sagt, weil er Gott ist. Wir können aber auch noch eine zweite Lektion aus dieser Begegnung mitnehmen. Wenn Engel reden, steht etwas Großes bevor. Wenn Engel reden, steht meistens etwas Großes bevor. Dort, wo Engel auftreten, wenn wir einmal die Bibel lesen und ihre Botschaft überbringen, dann kündigen sie immer einen wichtigen und großen Schritt in Gottes großem Rettungsplan an. Ein paar Beispiele. Bevor Abraham und Sarah ihr Kind bekommen, auf das sie schon 40, 50 Jahre warten, schickt Gott einen Engel, beziehungsweise er kommt sogar selbst in Begleitung von zwei Engeln zu ihm nach Hause. Bevor Israel befreit wird aus Ägypten, kommt der Engel und führt das Gericht Gottes aus. Und bevor sie in die Wüste ziehen, sagt Gott ihnen auch, dass ein Engel immer vor ihnen herziehen wird und sie ihm nur folgen und glauben müssen. Bevor die großen Propheten Israels berufen werden, haben sie Träume und Visionen, in denen sie Engel sehen und die Engel auch zu ihnen reden. Und bevor Jesus, der Retter, höchstpersönlich auf die Erde kommt, veranstaltet Gott quasi ein Feuerwerk an Engelsbegegnungen, die ankündigen, dass sein Sohn, der Messias, kommt. Und einige dieser Begegnungen sind Teil unserer Predigtserie. Engel sind quasi Vorboten des Wirken Gottes. Und bei der Geburt Jesu sehen wir, dass er extra einen Vorboten schickt, um den Vorboten Johannes anzukündigen. Also nicht nur einmal, sondern zweimal Vorbote, weil jetzt der wichtigste Schritt im Plan Gottes geschieht. Wir sehen also in der ersten Adventszeit vor der Geburt Jesu setzt Gott alle Hebel in Bewegung. Wie werdende Eltern, so bereitet er alles für die Geburt seines Sohnes vor. Aber natürlich gibt es große Unterschiede zwischen ihm als Vater und uns Menschen als Eltern. Denn Gott weiß ganz genau, was kommt. Er ist vorbereitet. Schon seit Jahrtausenden. Und er weiß, was passiert, denn genauso hat er es geplant, bevor die Erde sich überhaupt angefangen hat zu drehen. Das ist sein Plan und der kommt immer ans Ziel. Das galt schon damals, als das erste Kommen Jesu vor der Tür stand. Und das gilt auch heute, wo wir auf das zweite Kommen von Jesus warten. Das gilt genauso heute. Wir lesen zum Beispiel in der Offenbarung, dass vor dem zweiten Kommen Jesu wieder ganz viele Engel in Erscheinung treten werden, hier auf der Erde. Und daran sehen wir, dass da wieder etwas Großes passieren wird in Gottes Plan. Und wie Zacharias stellt sich jetzt aber uns die Frage, wie reagiere ich auf diese Botschaft? Wie bereite ich mich vor auf das zweite Kommen? Glaube ich überhaupt daran? Hier können wir nicht mehr weiterblättern. Mit der Offenbarung ist unsere Bibel zu Ende. Aber wir stehen vor der Frage, vertraue ich Gott und seinem Plan, dass alles genau so passiert, wie all die anderen Prophezeiungen, von der wir in der Bibel lesen können. Gott kommt aber immer an sein Ziel, ob wir nun zweifeln oder nicht. Er kommt immer an sein Ziel. Darum können wir ihm eigentlich beruhigt vertrauen. Denn der Sieg gehört ihm allein.